Es geht hier um Versprechen, die ganz Europa zumindest macht, jungen, also Menschen, die nach Europa kommen, nämlich die Chance, ein würdevolles, freies Leben in Frieden zu leben. Und es ist nicht nur ein deutsches Versprechen.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Moin Moin, meine Teamfreunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von den Schaufenstergesprächen. Ich bin Kevin, ich bin Jugendreporter bei Salon 5 schon seit ungefähr 1,5 Jahren und moderiere hier heute einmal das Ganze ein bisschen. Ja, einmal kurz zur Erklärung, Salon 5 ist, by the way, einfach die Jugendredaktion von Korrektiv. Und das, was wir machen, ist einfach Jugendjournalismus von Jugendlichen für Jugendliche. Und das setzen wir halt in Themenwochen um, zum Beispiel auf Instagram, bei TikTok, auf unserer Website mit Podcasts. Genau, und heute haben wir nämlich eine Special-Ausgabe, denn wir haben heute einen Gast dabei, und zwar den lieben Milat. Er hat nämlich die Initiative Ruhrpott für Europa gegründet. Applaus einmal.
Danke.
Und wir reden nämlich heute über die Europawahlen, Europa generell und über deine Initiative. Ja, Milat, was ist denn eigentlich Ruhrpott für Europa genau?
Vielen Dank für die Einladung erstmal. Hallo Kevin und hallo in die Runde. Schön, euch alle zu sehen. Ruhrpott für Europa ist eine Plattform, würde ich sagen, in erster Linie. Und zwar eine Plattform des Austauschs, des Zusammen- und gemeinsam Informierens und Nachdenkens für Europa, für die EU. Aber das ist nicht nur Europa, sondern Europa ist weitaus mehr. Und genau das sozusagen zu zeichnen, das ist das Ziel von Ruhrpott für Europa. Man könnte sagen, so ein bisschen ein Raum, wo wir mit Fragen rund um die Europäische Union und um Europa zusammenkommen können und uns austauschen dürfen.
Das klingt ziemlich cool. Vielen Dank, danke, Milat. Um einfach mal generell in die Veranstaltung ein bisschen einzuleiten, um uns ein bisschen einzuwärmen, haben wir etwas vorbereitet, und zwar Mentimeter. Mentimeter, das ist für die das jetzt nicht kennen, quasi so etwas wie, ist halt eine Website, da könnt ihr Wörter eintragen und dann entsteht auf einem leeren Bild ein Wort und je mehr das Wort eingetragen wurde, desto größer wird das Wort halt. Und ich würde das gerne einmal mit euch über Europa machen, also was assoziiert ihr mit Europa? Es wäre ganz cool, wenn ihr euch einmal kurz einloggt und ein paar Begriffe reinschreibt. Und währenddessen ihr ein paar Begriffe reinschreibt und euch noch einloggt bei Mentimeter, würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen, Milat.
Gerne.
Und zwar, meine erste Frage wäre nämlich, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du Ruhrpott für Europa gegründet hast?
Ich war in den Vereinigten Staaten, und zwar in den letzten Monaten meines Masterstudiums in New York, und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, was mache ich denn, wenn ich fertig bin? So wie alle anderen KommilitonInnen in einen ganz normalen, festen Job. Viele sind in Ministerien gegangen, einige sind in die Unternehmen gegangen, andere wiederum haben sich beworben beim Auswärtigen Amt. Was man so macht, wenn man internationale Beziehungen oder Politikwissenschaften, in meinem Fall Public Administration, studiert. Und es war aber zugleich eine Zeit, vergangener Sommer, wo ich habe die Nachrichten in Deutschland immer eng verfolgt und festgestellt, okay, es hat sich eine Menge getan, nochmal ein paar Level höher oder veränderter, das gesellschaftliche Klima und der Aufstieg von Rechtsextremen, ganz konkret von der AfD. Bereits im vergangenen Sommer waren sie auf einem Hoch. Das wurde im Nachhinein nochmal getoppt, aber auch damals war es schon eklatant, wie stark sie waren. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das sein? Jetzt ist die nächste Wahl, die Europawahl, und ich habe seit meinem Studium in Osnabrück mit europäischen Studien und fortlaufend mich immer mit Europa befasst und auseinandergesetzt und mir die Frage gestellt, warum kann ich da oder sollte ich nicht vielleicht erstmal hier was machen und dann in den Job gehen? In den ganz normalen, in Anführungszeichen, Job und ein bisschen was vorher, was dagegen unternehmen. Und ich habe es dann mit Ruhrpott für Europa ein bisschen in die Realität umgesetzt.
Was ist denn die Aufgabe von Ruhrpott für Europa? Habt ihr ein gewisses Programm?
Genau. Also wie gesagt, die erste Wahl war und ist nach wie vor, oder die nächste Wahl ist die Europawahl. Und Ruhrpott für Europa hat das Ziel, zunächst haben wir uns die Landtagswahlergebnisse angeschaut und festgestellt, die geringste Wahlbeteiligung gibt es bei denjenigen, die zwischen 18 und 25 sind oder waren. Und das kann nicht sein. Also ich meine, es gab in der ganzen Bevölkerung schlechte Wahlbeteiligungsergebnisse, aber gerade bei den jungen Menschen, und ich meine, das ist die Landtagswahl, Bildungspolitik wird auf Landesebene entschieden, sind die jungen Menschen die schlechteste Gruppe gewesen. Das ist das eine, also eine schlechte Wahlbeteiligung in NRW. Das andere ist, dass bei dieser kommenden Europawahl erstmals in der Geschichte der Republik mit bereits 16 die Zukunft Europas mitbestimmt werden darf. Und das sind so zwei Sachen, die zusammengekommen sind. Auf der einen Seite eine schlechte Wahlbeteiligung bei jungen Menschen und auf der anderen Seite dieses Window of Opportunity. Zugleich der Anstieg der Rechten und Rechtsextremen. Und auf der anderen Seite fand ich, sollte man auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Ruhrpott bringen und schieben. Wir sind hier, ich meine, Salon 5 ist gerade dabei, eine kleine Ruhrgebietsreihe auf Social Media zu posten. Wir sind hier in einer Region, die mal Impulse für die europäische Einigung geliefert hat. Daran mal sich wieder zu erinnern, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von Ruhrpott für Europa.
Was habt ihr denn als, ja, du hast ja jetzt gesagt, Plattform für Ziele und Visionen?
Nun ja, wir haben eine junge Ruhrpott-Agenda für Europa herausgegeben am 18. Januar. Das war das Ergebnis von einer vorher oder vorangegangenen Schultour, die vom Sommer vergangenen Jahres bis Weihnachten lief. Ich bin also durch die Schulen im Ruhrgebiet getourt und habe zunächst über die Europäische Union mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert. Wie entsteht denn so ein Gesetz auf EU-Ebene? War so eine Frage, ist super komplex und das interaktiv und ein bisschen runtergebrochen zu vermitteln, war so ein Element unserer Workshops. Und am Ende dieser 3- bis 4-stündigen Besuche an den Schulen haben wir die Schülerinnen und Schüler gebeten, per QR-Code mal einzutippen, einzugeben, aufzuschreiben, was sie denn sich für die Zukunft Europas wünschen. Sorgen, Kritik, aber auch sozusagen die Vision. Daraus ist diese Agenda entstanden. Und um deine Frage zu beantworten, ich würde sagen, ganz konkret ist es ein Sprachrohr für genau diese Generation, die erstmals wählen gehen darf, zu sein. Viele sagen ja, 16- und 17- und 18-Jährigen, die dürfen jetzt wählen, die haben aber keine Meinung. Und die wollen doch gar nicht zur Wahl gehen. Schaut doch, die sind so, bleiben zu Hause und keine Ahnung. Befassen sich mit anderen Sachen. Diese Agenda ist das Gegenbeispiel oder die Antwort auf diese falschen Vorwürfe, nämlich, dass es sehr wohl eine Meinung gibt, sehr wohl Sorgen und sehr wohl ganz konkrete Forderungen, die adressiert oder wo die jungen Menschen die Politik adressiert haben. Und das gilt es jetzt bis zur Europawahl immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen bin ich auch heute bei euch, um darüber zu sprechen.
Inwiefern findest du es wichtig, dass Jugendliche jetzt auf der EU-Ebene wählen dürfen?
Super wichtig. Ist nicht in allen Ländern so. Es gibt einige Länder, wo das Mindestalter 18 ist, nach wie vor. Deutschland hat, wie gesagt, das Wahlalter herabgesenkt. Das ist gut. Prinzipiell eine gute Sache. Am Ende des Tages sind wir diejenigen, die die Entscheidungen in Brüssel tragen werden oder am meisten tragen werden müssen. Also die Frage, wie wir den Green Deal der Kommission gestaltet haben wollen, ist eine Frage, die betrifft uns. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren auch schon die Maßnahmen tragen müssen und tragen werden. Es ist die Frage, ob oder die Frage, wie wir auf Desinformation und die Digitalisierung und den Aufstieg der riesigen Social-Media-Giganten reagieren und umgehen wollen, ist eine Frage, bei der ich glaube, wir uns viel besser auskennen als die Generation meiner Eltern. Also ist es nicht nur aus der Not, weil wir die ganzen Entscheidungslasten tragen werden, sondern auch, weil ich glaube, dass wir ganz gute, informierte und demokratische Impulsgeber sind. Auch deswegen ist das wichtig, dass die jungen Menschen wählen gehen dürfen.
Warum denkst du, sollte man Erstwähler über die einzelnen Parteien aufklären? Ich meine, wir könnten die auch einfach wählen lassen und gut ist, ne? Mhm.
Naja, ich glaube, deine Frage hat es sozusagen schon beantwortet. Wählen gehen lassen und gut ist, dann werden wir wahrscheinlich nicht das volle demokratische Potenzial ausschöpfen, was in dieser Kohorte liegt. Ich bin der Meinung, dass wir aufklären müssen, und zwar so, dass es überparteilich ist, dass wir ganz konkret aufzeigen, dass es Partei A, B und C und die setzen sich für A und B und C ein. Das macht ihr zum Beispiel mit journalistischer Arbeit. Wir versuchen das in den Schulklassen. Und es ist wichtig, weil dann, nur dann, Schülerinnen und Schüler mit diesen Zusatzinformationen und wahrscheinlich auch noch Informationen, die sie sich von woanders holen, eine fundierte und eine gute Meinung bilden können. Viele schauen jetzt gerade ganz konkret auf diese Europawahl und sagen, okay, das ist jetzt sozusagen die Generalprobe für das Wahlrecht ab 16. Schauen wir doch mal, was passiert und wie sie sich sozusagen betätigen. Zeigen wir allen, ich sag mal, Kritikerinnen und Kritikern, Stichwort Wahlrecht ab 16 bei der nächsten Bundestagswahl oder bei Bundestagswahlen, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung ist und dass die junge Generation schon längst bereit ist, am demokratischen Prozess teilzunehmen.
Denkst du, dass der Politikunterricht in der Schule nicht ausreicht dafür? Und wenn ja, warum?
Ich war vorgestern, glaube ich, mal eingeladen für ein kurzes Gespräch beim Deutschlandfunk, Kevin, und da haben sie mir die gleiche Frage gestellt. Reicht es nicht? Und ich habe gesagt, es reicht, wenn der Politikunterricht nicht ausfällt. Aber es ist leider so, dass er in vielen Schulen gerade, man kann es nicht generalisieren, aber es zeigt sich eine Tendenz, gerade im Norden des Ruhrgebiets, wir sind hier in Bottrop, oft der Schulunterricht ausfällt, oft sind Schulen unterfinanziert, Lehrerinnen und Lehrer überfordert. Und dann ist so ein Politikunterricht oder so ein Sowie-Unterricht oft das Erste, was ausfällt, neben dem Sportunterricht. Und Mathe und Deutsch dürfen nicht ausfallen, weil das sind dann tendenziell eher die Abi-Fächer. Was heißt das? Das heißt, grundsätzlich wäre ein guter Politikunterricht in meinem Interesse. Ich möchte das ja nicht mein Leben lang machen und ich möchte auch nicht Schule, können wir auch gar nicht, oder Politikunterricht ersetzen. Aber wir wollen da, wo es gerade sozusagen ausfällt oder wo nicht genug informiert werden kann, aufgrund von äußeren Umständen, sind aber eher politische Umstände, wollen wir ein bisschen ansetzen. Kurzfristig informieren, weil wir glauben, dass das auch schon einen Impact hat. Und über Bildungspolitik kann man sich auch unterhalten und die Frage stellen, wie kann es sein, dass in einem der wohlhabendsten Länder Europas immer noch so eklatant viel Unterricht ausfällt? Das ist natürlich eine andere Frage und da stimme ich dir voll zu, das darf man nicht zulassen.
Du hast ja eben schon den immer größer werdenden Rechtsextremismus angesprochen und ich würde dich mal gern fragen, hat dieser Rechtsextremismus irgendeinen Einfluss auf die Jugendbeteiligung?
Voll. Also ich habe es schon gemerkt vor den Enthüllungen von Korrektiv, aber noch stärker festgestellt nach diesen Enthüllungen. Ich meine, es ist ja ein Ruck durch das Land gegangen, nachdem diese Enthüllungen publik wurden. Und man spricht ganz oft vor und nach den Enthüllungen. Das ist also eine Art Zäsur geworden. Ich würde sagen, fundamental hat es auf einmal die Social Media Feeds und die Nachrichten und den Alltag Schülerinnen und Schüler erreicht. Warum? Weil plötzlich ganz viele Fragen in den Schulworkshops, die wir bekommen, rund um Europa und Europawahl, plötzlich innenpolitische Fragen waren. Plötzlich war ganz zentral die Frage, ob beispielsweise eine Staatsbürgerschaft, eine Staatsangehörigkeit entzogen werden kann. Ob Menschen mit Migrationsbiografie nach wie vor ihre Zukunft in Deutschland planen können oder ob irgendetwas mal passieren könnte. Das waren Fragen, die wir aufgegriffen haben und nicht gesagt haben, schaut her, das ist jetzt nicht gerade Europapolitik oder EU oder Brüssel. Wir haben geschaut und geguckt und analysiert, ist das denn ein deutsches oder ein vielleicht europäisches Phänomen? Letzteres ist leider die Wahrheit. Und wie kann man dem Ganzen begegnen? Ein Thema, was, glaube ich, sehr präsent ist und worauf sie auch nach wie vor die Rechtsextremen reiten, ist das Thema Migration. Und da hat die EU Antworten geliefert. Aber wahrscheinlich oder offensichtlich sind diese Antworten entweder nicht gut angekommen bei den Bürgerinnen und Bürgern oder sie sind mangelhaft. Und da muss man wieder Forderungen stellen. Ganz konkret an EU-Regierungschefs, die sitzen im Europäischen Rat, aber auch an die Politikerinnen und Politiker, die dann nach Brüssel entsandt werden.
Denkst du, dass deine Plattform bis zum 9. Juni, also wenn die Europawahlen stattfinden, das Ziel erreicht?
Ehrlich gesagt, oder unter uns, nein. Ruhrpott für Europa ist so eine kleine Initiative. Wir werden wahrscheinlich Hunderte von Schülerinnen und Schülern erreichen, 10.000 oder Zehntausende auf Social Media, wenn alles gut geht. aber damit werden wir kaum einen einen quantifizierbaren Einfluss auf die Europawahlergebnisse haben. Aber das ist nicht das Ziel von Robert für Europa. Das Ziel ist, jede einzelne Stimme im Ruhrgebiet, jede einzelne Person, jeden einzelnen jungen Menschen, der vorher vielleicht nichts mit Politik oder mit Europawahl oder mit gesellschaftspolitischen relevanten Themen am Hut hatte, dazu zu bewegen, sich vielleicht nach diesen Workshops mal die Frage zu stellen oder zu überlegen, hey, da war doch jemand mal von so einer Initiative bei uns im Schulunterricht und ich erinnere mich wieder, weil ich jetzt die Nachrichten sehe, Europawahl, da war doch was. Ich mach mal ein Wahlomat oder sowas und schau, was rauskommt und vielleicht gehe ich doch zur Wahl. Und darüber hinaus vielleicht interessiere ich mich mal ein bisschen mehr oder schau, wie man sich engagieren kann, journalistisch oder gesellschaftspolitisch, um ein bisschen was zu machen. Und wenn wir das erreicht haben, also diesen ganz konkreten Impact auf, wie soll ich sagen, Mikroebene, dann ist schon eine Menge getan. Weil mir geht es darum, genau solche Menschen vielleicht dazu zu bewegen, auch dann rechts und links oder zu Hause am Esstisch Sachen zu besprechen, die vorher vielleicht nicht besprochen worden oder worden wären. Und dann ist eine Menge getan.
Auf jeden Fall. Und damit kommen wir jetzt auch nochmal zur letzten Frage, ne? Was hast du denn für Tipps für Jugendliche, die sich in der Politik engagieren wollen, aber ja absolut keine Ahnung haben, wo sie anfangen sollen?
Da muss ich überlegen. Ein Tipp für Jugendliche. Also ich glaube zunächst einmal, das ist aber schon wieder so ein 0815-Tipp, aber ein langer Atem. Weil ich glaube, bis man so sein Engagement gefunden hat oder seinen Bereich oder ihren Bereich, wo sozusagen Engagement perfekt passt zu erstens den Stärken, zweitens, dass man sich wohlfühlt und drittens, es macht Spaß, wird es wahrscheinlich ein bisschen brauchen. Ich war, bevor ich irgendwie mein Engagement gefunden habe, bei unzähligen Initiativen und habe geschaut und mitgehört und mitgelauscht und oft war es dann nicht der Fall. Oft hat sich gepasst, manchmal fühle ich mich sogar unwohl und wollte gar nicht dahin und habe mir dann die Frage gestellt, warum mache ich es? Also Engagement kann nicht und darf nicht nur für den Lebenslauf sein, bis ich dann sozusagen den Ort gefunden habe und das war bei mir die europapolitische Peer-Bildung auf Augenhöhe, also in den Schulklassen. Und ja, bei einigen ist es sozusagen Love at First Sight. Und bei anderen ist es halt, dauert es. Und ich glaube, ein langer Atem ist wichtig. Es ist auch ein Wahnsinnsprivileg, sich engagieren zu dürfen. Also jedes Engagement oder super viel in der gesellschaftspolitischen, im Engagement ist Ehrenamt. Und machen wir uns nichts vor. Wir bekommen für Ehrenamt kein Geld und es ersetzt keinen Minijob. Das sorgt dafür, dass sozusagen Ehrenamt schon von vornherein sortiert oder aussiebt, wer sich engagieren darf und wer sich engagiert, nicht engagieren kann, aufgrund von ökonomischer Gewalt. Also da muss man dann auch sozusagen als Tipp mitgeben, schaut auf eure Zeit. Schaut, dass ihr ein paar Stunden wenigstens macht, auch wenn der Schuh drückt und ihr eigentlich vielleicht im Kino oder im Café arbeitet oder arbeiten müsstet. Vielleicht könnt ihr es irgendwie kombinieren oder andersweitig euch engagieren. Aber jede und jeder, die bereit ist, sich zu engagieren, ist herzlich eingeladen, für Tipps oder für Hinweise sich an uns zu wenden. Vielleicht können wir da ein paar gute Impulse liefern.
Auf jeden Fall ein sehr gutes Abschlusswort, Milat. Und ja, um ehrlich zu sein, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Ich danke dir, dass du meine Fragen beantwortet hast. Nochmal ein großes Applaus für Milat. Jetzt dürften alle ihre Begriffe reingeschrieben haben und vielleicht würde ich sogar mal ein bisschen bequatschen, was ihr da für Begriffe reingeschrieben habt und warum ihr das reingeschrieben habt. Ich sehe jetzt direkt Freiheit, ja. Das ziemlich groß ist auf diesem Bild. Wer hat denn Freiheit reingeschrieben? Möchte dazu jemand vielleicht was sagen? Ja, Lenny.
Also ich habe Freiheit reingeschrieben, weil halt die EU für mich Freiheit ist. Ich finde, man kann das ganz klar an den Grenzen sehen. Ich kenne das noch aus den Erzählungen von meinen Großeltern, dass die damals, um nach Holland zu fahren, beziehungsweise in den Niederlanden zu fahren, durch ewig lange Grenzkontrollen durch müssen. Und ich war jetzt am Osterwochenende, am Ostermontag, glaube ich, ja, war ich in den Niederlanden, also mit meiner Familie halt. Und das war ohne Probleme. Du fährst über die Grenze, du kriegst eine Nachricht auf dem Handy, willkommen in den Niederlanden. Und das war es dann. Und das finde ich so unfassbar schön, dass man, wenn man nach Italien will, man braucht ja keine, man hat keine Grenzen mehr. Man fühlt sich einfach frei in dem, wie man sich bewegt. Wir waren auch früher schon mal in den USA und was da für ein ewig langer Prozess hinter ist. Also mit Visum beantragen und dann all so ein Scheiß, das haben wir ja hier einfach nicht. Und ich finde das unfassbar schön und gut, dass man da so eine Freiheit dadurch entwickelt für mich selber. Also ich finde, das spürt man ganz stark. Aber auch, finde ich, wirtschaftlich ist halt Europa mit einer der besten Sachen, die man für uns machen kann. Also allein, dass wir das haben, das ist für mich Freiheit, dass weil es Deutschland so gut geht und den anderen europäischen Ländern um uns herum, dass wir gerade wenig Krieg in der Nähe von Deutschland führen. Das ist, finde ich, total wichtig. Und das ist einfach die Freiheit, die ich ja bewundere und weswegen ich auch so stolz bin, dass ich in Europa lebe und so ein ganz kleines Zahnrädchen in dem ganz großen System bin. Und deswegen habe ich da jetzt Freiheit hingeschrieben. Mhm.
Danke dir.
Ich habe tatsächlich auch Freiheit aufgeschrieben. Und woran ich direkt gedacht habe, war das Studieren. Also auch so Stichwort Globalisierung. Es gibt einfach die Möglichkeit, auch in den EU-Ländern so ein Auslandssemester oder so mal zu machen. Und das bedeutet eben für mich auch Freiheit oder auch der Euro oder so. Es gibt einfach die Möglichkeit, sich zu vernetzen und sich nicht nur Deutschland, da wo wir jetzt leben, so zugehörig zu fühlen, sondern generell mit den europäischen Werten und halt Europa als Allgemeines zu sehen. Und das finde ich einfach unfassbar inspirierend.
Ich sehe jetzt auf jeden Fall noch Vielfalt als ein großes Begriff auf diesem Fernseher. Und ja.
Darf ich vielleicht, ohne jetzt zu intervenieren, ganz kurz dazu was sagen?
Natürlich.
Weil man ganz oft sagt, die EU und die Europäische Union, das ist ein Friedensprojekt. Ist auch so. Also die Europäische Union oder die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die ersten Organisationen wurden gegründet mit dem Ziel, Frieden in Europa zu wahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber was viele verkennen oder nicht mehr in Erinnerung haben, ist, dass Europa weit vor dem Zweiten und dem Ersten Weltkrieg schon von vielen Menschen gefordert worden ist, nicht aufgrund von Etablierung und Wahrung des Friedens, sondern als Freiheitsprojekt. Das passt jetzt sehr, sehr gut, weil du gerade Freiheit erwähnt hast. Freiheit jenseits des Nationalismus, jenseits von Nationalstaaten, sondern weil vielleicht Angehöriger von Minderheit, unabhängig davon, welches Geschlecht, welche Ethnie, welche Religion oder welche Augen- oder Haarfarbe, auch in der Hinsicht frei zu sein, frei von dieser Gewalt oder von dem Zwang, einer Gruppe angehören zu müssen. Und das passt ganz gut, weil die europäische Idee ist eine Freiheitsidee. Das europäische Projekt wiederum, da war Frieden der entscheidende Impuls.
Okay, das wusste ich selber nicht. Vielen Dank, Herr Milat, für deinen Input. Zurück zu meinem Punkt. Vielfalt. Ja, Lenny nochmal.
Ich wollte noch was anderes sagen. Also ist mir gerade nochmal eingefallen, als ihr drüber gesprochen habt mit, wie kann man sich politisch engagieren, finde ich total interessant. Und ich glaube, dass, also ich persönlich habe das so für mich herausgefunden, dass es noch viel früher anfängt und zwar einfach im drüber reden. Also einfach sagen, ich habe einen politischen Standpunkt, ich verstehe was nicht oder ich verstehe was, ich empfinde was für wichtig. Ich glaube, da fängt Politik oder politische Bildung im Prinzip schon an. Deswegen finde ich das super, dass du das machst, durch die Klassen gehen und das Bewusstsein dafür zu schaffen, was man als Einzelner eigentlich erreichen kann und machen kann. Oder beziehungsweise, wenn man sich zusammenschließt, finde ich sehr, sehr cool. Also deswegen auch an die Zuhörer, einfach mal über die Standpunkte sprechen, zu diskutieren. Es ist selten passiert, dass nach einer Diskussion die Situation schlechter war. Also nur selten. Also
nicht, Zustimmung. Nicht immer, aber auch
so, jetzt nochmal zu meinem Punkt Vielfalt. Wer hat das geschrieben und möchte vielleicht erklären, warum er das geschrieben hat?
Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit, bis wir das herausfinden, kurz was dazu sagen.
Ja, natürlich, sicher.
Weil die Europäische Union oder die EU von sich immer behauptet, oder das ist das Motto der Europäischen Union, United in Diversity, geeint in Vielfalt. Es ist also insofern erneut, es passt, weil die EU es selbst zumindest darstellen will. Ob es jetzt gut läuft oder ob sie es gut geschafft haben, ist eine andere Frage. Aber sie will es zumindest darstellen. Und hier war eine Kernforderung von jungen Menschen aus unserer Agenda,
dass wir oder der Ruhrpott in allererster Linie Vorbild werden soll in ganz Europa für die Integration von Menschen aus verschiedenen Ländern und Europa oder der Europäischen Union zeigen soll als Modellbeispiel, wie eine Metropole der Vielfalt aussehen kann. Klar haben wir auch hier unsere Schwierigkeiten und nicht überall läuft es so, wie man es sich wünscht. Aber der Tenor, der Grundtenor bei jungen Menschen war, wir können geeint in Vielfalt. Und es passt, also zwischen Ruhrgebiet und Europäischer Union gibt es hier eine Gemeinsamkeit.
Ich sehe da auch noch ganz groß Gemeinschaft. Ja. Ist auf jeden Fall auch noch ein sehr großer Begriff auf diesem Fernseher und zu Recht. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja alle durch Europa sehr vereint, auch weil wir halt ja überall hinfahren dürfen in der EU, weil wir halt, wir haben halt alle irgendetwas gemeinsam, was uns verbindet. Möchte dazu vielleicht irgendjemand was sagen? Hat das irgendjemand aufgeschrieben? Ja, Lenny.
Ja, also ich habe auch Gemeinschaft aufgeschrieben, weil ich finde, ja, also die EU eint uns halt einfach. Also, dass wir halt gemeinsam Regeln definieren, die für die gesamte Europäische Union gelten. Das finde ich allein so schon total interessant. Und auch für die Gesellschaft generell, jetzt in Europa ist das, finde ich total interessant, weil da stellt man sich natürlich ganz viele Fragen. Man hat verschiedene Kulturen, man hat verschiedene Traditionen. Und dass man da halt in den Diskurs kommt und sagt, wir müssen was finden, wie es für alle Menschen am besten ist.
Wenn ich da auch ergänzen darf, meine Eltern, also ich bin in Bochum geboren, Kevin, und aufgewachsen und sage auch immer, ich bin Kind des Ruhrgebiets, aber meine Eltern kamen aus Afghanistan, aus Kabul. Anfang der 90er Jahre, Krieg brach aus in Afghanistan und sie mussten raus und nach Europa. Und weil mein Vater einen Bekannten hatte in Bochum, wurde es Bochum. Man fragt sich ja immer, wieso, wie kann es sein? Und das ist dann einfach, weil ein Bekannter in Bochum lebte. Meine Verwandten wiederum hatten dann den entsprechenden Verwandten woanders oder die politische Lage in den jeweiligen Ländern war eine andere oder bessere, schlechtere. So kam es dazu, dass ich in jeder Schulferienzeit mal in Schweden, mal in den Niederlanden, mal in Österreich oder in Belgien war. Warum? Nicht, weil wir dort Urlaub gemacht haben oder, keine Ahnung, weil wir Skiurlaub jedes Mal im Winter gemacht haben oder sonst was. Nein, weil wir einfach Verwandte besucht haben. Und zwar quer verteilt in Europa. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den ich gerne in den Klassenzimmern unterstreichen will. Es geht hier um Versprechen, die ganz Europa zumindest macht, jungen, also Menschen, die nach Europa kommen, nämlich die Chance, ein würdevolles, freies Leben in Frieden zu leben. Und es ist nicht nur ein deutsches Versprechen, sondern eins ganz Europa angeboten. Und vielleicht eine lustige Anekdote. In meiner Schulzeit, also als Kind oder in meiner Kindheit, war ich das einzige Kind, wenn meine Eltern dann die Verwandten besucht haben, zum Beispiel in den Niederlanden, das aus Deutschland kam. Es waren also alle Verwandten, Cousinen und Cousins aus Holland. Und wenn sich dann irgendwie an Weihnachten alle getroffen haben und die Cousins und Cousinen dann natürlich auf Niederländisch gesprochen haben, wurde ich ausgegrenzt. Und ich habe immer wieder gebeten, Leute, spricht doch Persisch, ihr könnt doch auch Farsi. Und es, nein, wurde Niederländisch gesprochen und ich habe es immer noch behalten. Ich kann immer noch, ich würde sagen, A2 oder B1 Niederländisch. Ich habe es mir selbst beigebracht oder autodidaktisch, keine Ahnung. Als Kind hat man Superkräfte. Inmitten von meinen ganzen Cousins und Cousinen aus den Niederlanden. Und ich glaube, das ist auch was ich mit Gemeinschaft verbinde.
Okay, krasse Geschichte. Sehr krasse Geschichte.
Ich weiß nie, also ich gebe es immer in meinem Lebenslauf an, ob es jemals ein Vorteil ist, Niederländisch zu können. Ich gebe dann auch immer so, ich gebe dann an fließend. Es wird nie getestet. Ich hoffe auch jetzt nicht. Ich hoffe, du hast keine niederländischen... Okay, Gott sei Dank. Aber ja, dann sage ich jetzt nochmal mit noch breiterer Brust, ich spreche Niederländisch.
Also ein Vorteil bei dem beim Bewerbungsgespräch ist auf jeden Fall, ne?
Ja, genau. Ja,
stimmt, ne? Ja, ich würde einfach mal direkt zum letzten Begriff einmal überleiten. Und zwar Organisation sehe ich da oben. Da kommt mir jetzt erstmal direkt nichts in meinen Kopf. Wenn ich an Europa denke, will das vielleicht jemand erklären. Organisation.
Lenny, ja, also ich habe Organisation auch genommen. Und zwar, weil die EU halt ziemlich viel organisiert, ne? Also ich finde das total interessant, dass überhaupt so ein riesiger Apparat an Bürokratie und allen weiteren verschiedenen Meinungen überhaupt funktionieren kann. Finde ich immer noch, also finde ich bis jetzt immer noch sehr, sehr, sehr interessant. Und vor allem finde ich diese Organisation, diesen Zusammenhalt, also auch dieses, ja, dass man halt zusammen ein Problem angeht, finde ich total gut. Also wenn wir jetzt Flüchtlingswellen haben, dass man guckt, wie man das gemeinsam lösen kann, dass es halt den Leuten gut geht. Und auch generell wirtschaftliche Probleme, dass man halt guckt, wie kann man den anderen Ländern helfen. Und diese ganze Organisation dahinter finde ich unfassbar interessant. Ich werde zwar wahrscheinlich in meinem Leben niemals Bock haben, Teil davon zu werden, aber von außen zuzugucken und zu sagen, das ist wichtig, das unterstütze ich, finde ich persönlich wichtig. Deswegen habe ich den Begriff gewählt.
Ja, Milad, du hast jetzt leider nicht die Möglichkeit, deine Assoziation mit Europa reinzuschreiben. Hast du vielleicht einen Begriff mit oder dass du halt mit Europa assoziierst?
Ich würde sagen Stern.
Stern?
Ja, also einmal, weil auf der Flagge die goldenen Sterne, und das verbinde ich immer mit Europa. Also aufgrund der früher an der Grenze, Welcome in Netherlands, das war dann immer dieser blaue, dieses blaue Schild mit den goldenen Sternen. Und weil es jetzt, ich habe es übernommen und zum Logo von Robot für Europa gemacht. Und das ist das Erste, woran ich denke, an diesen Stern. Und ja.
Vielleicht auch. Immer. Ist es so ein Symbol für Hoffnung, ne?
Kann man drehen und wenden, wie man's will. Ist es zumindest kein schlechtes oder kein negatives Symbol. Und ich glaube, es liegt an uns, was wir mit diesen Sternen nennen oder mit diesem Stern machen.
Habt ihr Fragen an den Milad und an seine Initiative / Plattform Ruhrpott für Europa? Ich würde einfach mal direkt mit dem Mentimeter anfangen. Mhm. Und zwar ist die Frage, was ist dein Lieblings-EU-Land?
Ganz klar, die Niederlande.
Die Niederlande, ach so, okay. Da hast du auch eine Geschichte zu.
Ja.
Okay. Was machst du nach der EU-Wahl?
Weiter an Ruhrpott für Europa pfeilen. Nach der Europawahl ist vor der nächsten Europawahl. Und das, was wir gerade erleben, bestätigt uns, dass es auf jeden Fall mehr europapolitische Auseinandersetzungen geben muss. Und insofern versuche ich, das weiterzuführen.
Okay, sehr interessant. Lenny?
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, willst du irgendwann mal ins Europaparlament? Möchtest du mal als Politiker mitmachen?
Spannende Frage.
Das ist tatsächlich eine spannende und interessante Frage, weil ich damit lange gespielt habe mit dem Gedanken und überlegt, ob das was für mich wäre. Aber nach dieser Schultour und nach meiner Zeit bei Ruhrpott für Europa bin ich der Meinung, dass ich glaube, mehr Veränderung ich jetzt in meinem Alter und wahrscheinlich noch von jungen Menschen akzeptiert als Gesprächspartner mehr auf diese Art und Weise was bewegen kann, als wenn ich jetzt irgendwie mit einem übergroßen Anzug irgendwo stehe und sage, hört her, ich bin 27 und weiß, wie der Hase zu laufen hat. Wahrscheinlich werde ich da eher überhört. In den Klassenzimmern werde ich nicht überhört und deswegen lieber nicht aktuell. Irgendwann muss ich aber schauen, wie ich meine Miete und meine Lebenshaltungskosten decke. Und da muss ich was anderes machen. Ob es Politiker wird, ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde was anderes machen, was näher an der Zivilgesellschaft ist.
Nächste Frage. Wie reagieren SchülerInnen, wenn du in Schulklassen Europa ansprichst? Haben sie die Wahl auf dem Schirm?
Teils, teils. Meistens, wenn wir im Süden des Ruhrgebiets in wohlhabenden Stadtteilen unterwegs sind, dann sehr wohl. Dann wissen das viele, weil es auch zu Hause thematisiert wird. In anderen Stadtteilen und Städten des Ruhrgebiets oder Schulformen weiß man teilweise nicht mal, wer Ursula von der Leyen ist. Oder dass es diese Wahl am 9. Juni gibt. Und da wiederum müssen wir auch ganz anders ansetzen.
Aileen, hau raus.
Wo genau siehst du so die größten Chancen und Risiken für die EU und auch die kommende Europawahl?
Also eine Chance ist es, wenn wir bei dieser Europawahl das Wahlrecht ab 16, ich habe es vorhin angesprochen, so nutzen, dass wir der Welt, dass wir Deutschland und Europa und der Welt zeigen, dass es hier in ganz Europa, aber auch vor allem in Deutschland eine junge Generation gibt, die in Zeiten, in denen es gerade nicht viele Themen gibt, für die junge Menschen begeistert werden können, trotzdem sehr wohl zur Wahl gehen und sagen, hey, das ist auch meine Zukunft und ich bestimme sie mit. Das ist also die Chance und abgeleitet davon, die große Sorge,
bei der letzten Europawahl, vielleicht erinnert ihr euch noch, 2019. Das war eine Zeit, da war Fridays for Future eine weltweite Bewegung auf ihrem Höhepunkt. Da gab es Rezos Vernichtung. Da gab es, was gab es da noch? Upload-Filter. All diese Themen haben junge Menschen so krass bewegt, dass man eines der besten Ergebnisse von 18- bis 25-Jährigen hatte. 2019. Jetzt haben wir allerhöchstens diese Reform von USB-C. Kennt ihr die? Dass die jetzt vereinheitlicht werden soll. Kam aus der EU. Ob wir damit junge Menschen begeistern können? I don't know. Aber deswegen, das ist die Gefahr und die versuchen wir sozusagen zu adressieren.
Okay, auf jeden Fall sehr gutes Abschlusswort, Milat. Ich danke dir.
Danke dir.
Genau, das wär's dann jetzt mit der Veranstaltung. Und ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr alle da gewesen seid, dass ihr auch im Radio zugehört habt und dass auch an die Leute in Zoom dabei gewesen seid. Ich danke euch sehr herzlich und ich danke auch dir, Milat, dass du da gewesen bist.
Vielen, vielen herzlichen Dank für diese klasse Moderation, Kevin. Ich weiß nicht, ob das ein Teil von der Grundausbildung bei Salon 5 ist, aber ich habe mich gefühlt, wie als wäre ich im Deutschlandfunk-Studio. Ja, danke dir.
Das ist mein erstes Mal gewesen.
Wow, großartig. Ja.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.